Willkommen beim Tee-Podcastle. Du bist herzlich eingeladen, dich mit uns bei einem Heißgetränk an den Tisch zu setzen und Menschen aus und ums Weißacher Täler näher kennenzulernen. Das hier ist kein perfekt inszeniert und abgemischtes Happening, sondern ein einfaches und echtes Gespräch. Und damit unsere Gäste auch besser spüren, wie der jeweils andere denkt, bedienen wir uns eines Kartenspiels mit Fragen, die man jeweils in der Rolle des Gegenübers beantwortet. Der bzw. die meldet dann zurück, ob die gegebene Antwort so in die richtige Richtung geht oder wie sie hätte lauten sollen. Und wir, das sind Smüsi und Cody, und jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit uns im Tee-Podcastle.
Seid ihr bereit?
So, wer möchte sich als erstes vorstellen?
Genau, erstmal, dass jeder sich selber vorstellt.
Ja, also Barbara Malburg Graf. Ich wohne seit 7 Jahren in Weißach. Ich bin Geografin von Haus aus. Ich habe ein Büro seit 2010, seit ich nicht mehr an der Uni Stuttgart arbeite. Und das Büro heißt Plan N, Prozessbegleitung in Planung und nachhaltige Raumentwicklung. Und mit dem Büro berate und begleite ich vor allem regionale Zusammenschlüsse. Also zum Beispiel ein Landkreis wie ein Hohenlohe-Kreis, der von 2016 bis 2019 ein Kreisentwicklungskonzept entwickelt hat, zusammen mit ganz vielen Akteuren. Also bei mir wird Akteursbeteiligung, auch Bürgerbeteiligung groß geschrieben. Ich gucke immer, wie kriegt man die entsprechenden Personen ins Boot, um einen bestimmten Prozess zu gehen. Und so ähnlich war es ja auch bei dem Aktionsplan Klimaschutz in dem Projekt, für das du mich gewonnen hast, ne? Wo wir dann halt diesen Maßnahmenplan letztendlich gemeinsam mit der Projektgruppe in dem Fall erarbeitet haben. Oder halt, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, LEADER, also das Förderprogramm, das EU-Förderprogramm LEADER. Ich habe für die LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben jetzt zuletzt, also für die neue Förderperiode, da beginnt ja jetzt die neue Förderperiode der EU, ein regionales Entwicklungskonzept betreut. Also ich bin im Gegensatz zu dir sehr, wie soll man könnte sagen, sehr theoretisch unterwegs und trotzdem immer in der Praxis. Also ich bringe halt das, ja, die Themen, mit denen ich mich halt schon seit ewiger Zeit beschäftige, also nachhaltige Raumentwicklung, nachhaltige Landnutzung mit, um dann sozusagen auf der einen Seite das Inhaltliche zu verstehen und auch zum Teil auch zu analysieren, was für so eine Region wichtig ist, aber auf der anderen Seite eben auch durch meine Mediationsausbildung, die ich gemacht habe, die Kompetenz halt zu wissen, wie muss ich damit umgehen, wenn bestimmte Personen mit ins Boot geholt werden müssen oder ne, also wie würde ich eine Bürgerbeteiligung aufziehen im Fall XY, ne? Also so Prozesse und Konzepte, das steht so als Überschrift über dem, was ich mache. Genau, also ich bemühe mich oder das ist mir auch ein Anliegen. Ich habe irgendwann festgestellt, ich möchte eigentlich nicht weiter in der Wissenschaft arbeiten. Ich habe 12 Jahre am Institut für Geografie an der Uni gearbeitet, sondern ich möchte eigentlich das, was mir an Themen am Herzen liegt, mit Leuten in der Praxis auch voranbringen, weil es mir wirklich ja tatsächlich darum geht, auch ein bisschen dabei zu unterstützen, dass sich was verändert in so eine Richtung Nachhaltigkeit, ne? Klimaschutz und alles, was damit zu tun hat. Mhm. Genau.
Gut, ich bin der Thomas Heller, habe nach der Schule Ausbildung gemacht zum Holzmechaniker, was Schreiner in der Industrie ist. Mhm. Landwirtschaft war dortmals nur am Rande Thema, war ein kleiner Nebenerwerbsbetrieb zu Hause. Die Empfehlung ging, nicht Landwirt zu lernen, weil keine Fläche dortmals zusätzlich zum Kriege war. Habe dann die Ausbildung gemacht zum Holzmechaniker. Habe da auch geschafft bis 2004 dann in verschiedene Firmen. Am Schluss in der Schreinerei, wo man alles selber gemacht hat. Also kleine Schreinerei. 3 Personen. Wir haben von der Planung bis zum fertigen Einbau von Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Schrank, was komisch, alles gemacht. Habe dann 2000 eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Im Nebenerwerbskurs. Und die Ausbildung abgeschlossen, habe 1994 schon, wo mein Vater in Vorruhestand gekommen ist, der Betrieb daheim pachtet und habe dann 2004 einen Stall gebaut im Außenbereich, weil ich in einem Ort noch einen zusätzlichen Pachtstall zum eigenen Kit habe und da gekündigt worden bin. Und dann war halt die Überlegung, wie es weitergeht. Und ja, wo ich angefangen habe, hat damals dann mein Arbeitgeber gesagt, wir haben gerade nicht viel zu tun, bleib schon mal daheim. Und das ist jetzt mittlerweile, sind es jetzt knapp 19 Jahre, oder eigentlich sagen wir mal, 1. August war jetzt gerade aus 19 Jahren. Und seitdem versuche ich daheim den Betrieb zum Führen. Mittlerweile wollte ich im Jahr 2000 schon mal auf Bio umstellen, der Betrieb, war aber dann nicht zum Machen wegen der Anbindehaltung, die man dort noch hatte. Haben dann 2015 wieder der Vorstoß gewagt, oder schon 14 eigentlich angefangen, haben aber keine Molkerei gefunden, die Biomilch will. Hab dann 2015 oder 2016 Schreiben gekriegt von Bioland, dass jetzt eine Molkerei da wäre oder zwei Molkereien, die Interesse hätten an Biomilch. Dann haben wir diesen Prozess begonnen mit Umstellung, allem drum und dran, mit dem Fazit, dass 6 Wochen bevor die erste Biomilch hätte geliefert werden können, die Molkerei gesagt hat, wir können sie aus logistischen Gründen nicht erfassen. Wir haben dann nochmal außerhalb Jahr unsere Biomilch als konventionelle Milch geliefert, was natürlich mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und haben dann die Möglichkeit gehabt, zu Demeter zu wechseln. Und haben dann die ganze Sache für Demeter gemacht, Präparatearbeit und alles drum und dran, Einführungskurs und was so alles kommt. Und sind dann in die Demeter-Molkerei nach Schrotzberg gewechselt. Liefert aktuell aber da auch keine Milch, weil wir nicht so viel Milch haben und das auch wieder so ein logisches Thema ist. Und wir im Zuge des Prozesses unsere Kälber an der Kuhklasse haben und nicht mehr am Zapfhäumer aufziehen und das auch nicht mehr umstellen wollen, weil wir einfach sagen, das Kalb gehört zur Kuh, das ist einfach die Natur und so ist es im Natürlichsten. Es ist für die Mama schön, es ist für das Kalb schön. Wir nehmen unsere Kinder auch nicht weg nach ein paar Tagen und geben es woanders zum Aufziehen. Haben versucht, mit wenig Kraftfutter auszukommen und dann hast du nicht die Milchleistung, um noch viel Milch zusätzlich zu produzieren. Das ist aus unserer Sicht, sagen wir mal, sehr nahe an der Natur, sehr nachhaltig. Aber halt, du sollst halt gewisse Mengen haben, um Milch abzuliefern, dass du gut wirst. Das versuchen wir jetzt wieder, werden wieder ein bisschen umstellen, versuchen auch, dass wir das Bio aufrechterhalten können, was eigentlich auch immer wirtschaftliche Seite hat. Ich kaufe die ganze Bio Futtermittel, was ich brauche, wenn ich doch wieder auf eine Milchleistung kommen will, im Kraftfutterbereich natürlich viel teurer als im konventionellen. Und wir haben jetzt mit dem Ganzen, wo der Milchpreis im konventionellen Hochgang ist, ist im Bio nicht gewesen, weil halt im Bio haben wir einen regionalen Markt und im konventionellen haben wir halt eine globale Nachfrage. Und man sieht es ja jetzt mit der Inflation, die ganze Bio-Ware oder wie wir Bio verkauft haben, ist überall zurückgegangen, weil die Leute halt das Geld nehme hin oder meinen, sie brauchen das Geld halt zum Nachmale fliegen oder sonst was. Nämlich bereit sind, um das Bioprodukt zu kaufen. Ja, und versuche jetzt weiterhin unseren Weg zu gehen. Zusätzlich bringe ich mich im Gemeinderat ein und denke da
seit wie vielen Jahren?
Na genau, da hacke ich dich ja auch.
8.
Echt? Also
mindestens, ne? Ja. Also ich auch schon eine ganze lange Zeit.
Da bin ich natürlich gerade der, wo bei manchem dagegen ist.
Die muss es auch geben, richtig?
Ja, die muss es geben und das muss man auch aushalten, das muss man auch wählen.
Ja, das ist nicht einfach, oder?
So. Das ist für mich immer egal, wer hinten sitzt. Wenn halt eine Entscheidung irgendwo gegen den Kindergarten ist, dann kann die ganze Elternschar hinten sitzen.
Okay.
Gut, bevor wir ganz arg doch politisch werden, machen wir dann eben danach. Machen wir den Raum
frei. Ladies first, die erste Frage ziehen. Lies einfach vor und dann.
Was tust du regelmäßig und immer wieder, obwohl es dir absolut nicht gefällt?
Muss ich
es jetzt sagen? Nee, also sie muss überlegen, wie
du jetzt sagen soll.
Ja.
Tja, das ist natürlich jetzt wirklich eine Herausforderung, die Frage in deinem Sinne zu beantworten. Ja, du hast ja gerade von deiner Gemeinderatsarbeit gesprochen und da ist ja deutlich geworden, was es für eine Herausforderung ist, so ein Amt auch wahrzunehmen
Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Einarbeiten auch in all diese vielen Unterlagen, die so ein Amt erfordert, etwas ist, was sehr, sehr zeitraubend ist, was über das hinausgeht, was du normalerweise beruflich ja auch machst. Das gilt ja für jeden Gemeinderat. Und dich da dann so reinzudenken und auch all diese Faktoren zu überlegen, die für eine Entscheidung wichtig sind, stelle ich mir als herausfordernd vor. Aber ob es dir absolut nicht gefällt, das glaube ich jetzt nicht, sonst würdest du es ja nicht machen. Von daher taste ich mich jetzt gerade so ein bisschen vor, ob mir noch was anderes einfällt. Ich könnte mir auch vorstellen, was deinen Beruf angeht in der Landwirtschaft, dass das Thema Vermarktung wahrscheinlich eines ist, was nicht so einfach ist, was du tun musst, was du regelmäßig tun musst. Also gerade diese Verhandlungen mit den Firmen wie Bioland oder Demeter zu führen, die dann deine Milch abnehmen, das stelle ich mir für mich persönlich auch als eine schwierige Aufgabe vor, als ein Betrieb, der jetzt auch nicht so riesengroß ist, ne? So zu bestehen und dann auch tatsächlich diesen Anforderungen zu genügen. Könnte ich mir vorstellen, dass das was ist, das du halt machst, weil du gerne Landwirt bist, aber eigentlich ist es nicht so ganz deine große Leidenschaft. Punkt. Mhm. Und?
Verhandlungen hast du gar nicht viel. Jetzt Milch verhandelst nicht, du verhandelst auch einen Preis, du erhältst. Das ist das, was mir zum Beispiel sage ich immer, die Preisfindung in der Landwirtschaft ist verkehrt. Preisfindung ist von oben runter. Die Preisfindung bei ihr ist von unten. Sie macht für irgendwas ein Angebot, rechnet nein, was habe ich für Kosten, was brauche ich? Und dann macht sie das oder nicht, kann sie entscheiden. Ich habe mein Produkt für dich, verderbliche Ware, ob es Milch oder Fleisch ist, und ich kriege das, was ich dafür kriege.
Was jemand anderes
bestimmt. Ich habe vor der Preis, auf der Preis keinen Einfluss, außer das, was ich selber vermarkt. Was, aber das ist ja überall, was ganz groß ist, ist die Bürokratie, wo immer mehr oben drauf kommt. Und man hat eigentlich den Beruf, ich sage immer, wenn ich ins Büro hocken will, den ganzen Tag, nicht den Bürokaufmann gelernt und nicht Landwirt. Und das ist für mich eigentlich das Größte, das Schlimmste, das ist immer oben drauf und nochmal eine Verordnung und die Verordnung.
Und noch ein Formular.
Und das und das, ja.
Okay.
Das ist das weniger Schöne. Du bekommst die Möglichkeit, noch einmal zu studieren. Für welchen Studiengang entscheidest du dich? Ökolandbau und Vermarktung.
Sehr, sehr schön. Wenn
du dich an der Landwirtschaft interessierst, ja, dann wird sie das studieren, wird versuchen, aber dann nicht in der Beratung tätig zu werden, sondern sie wird tatsächlich versuchen, im Betrieb unterzukommen, vielleicht im Betrieb mit behinderter Arbeit dabei, und dann das Ganze nachhaltig zu betreiben, also gar nicht gezielt auf große Vermögenswerte, sondern einfach da handelt eine Menschen, von der Natur, von den Tieren, einfach da zu sein. Und ich glaube, das können sie studieren.
Sehr schön. Und soll ich das jetzt aufdecken?
Ja. Ob Hohenheim der richtige
Schule ist. Ja, also ganz sicher wäre das für mich nichts, was ich studieren würde. Aber was ich merke bei mir, ist, dass ich schon immer wieder mir auch denk, wie geht's diesen Tieren wohl, ne? Die da in unterschiedlicher Art und Weise in der Landwirtschaft gehalten werden, sei es jetzt konventionell oder bei Biobetrieben, sei es jetzt, ob sind sie im Stall oder auf der Weide, ne? Man hat ja immer so die Vorstellung, wenn die auf der Weide sind, sind sie glücklicher als im Stall. Und solche Dinge gehen mir schon, also auch in Bezug auf das Thema, wie soll unsere Landschaft sich in Zukunft auch verändern oder auch, wie kann man sie erhalten? Braucht man die Weiden und die Wiesen oder ist es eigentlich ein Auslaufmodell, weil Fleisch für, was jetzt Klimaschutz angeht, was ist, von dem man weiß, dass es einen hohen CO2-Ausstoß zur Folge hat und so weiter und so fort. Also das ist was, was mich interessiert, worüber ich mir Gedanken mache. Aber das würde ich in meinem doch jetzt hohen Alter nicht mehr studieren. Was ich total gern studieren würde, das ist natürlich total abgehoben, aber so, wenn man dann so aufs Lebensende tatsächlich auch mal guckt, ne, und nicht mehr die Jüngste ist, könnte ich mir einfach so eine Beschäftigung tatsächlich mit Philosophie oder auch Psychologie total gut vorstellen. Also da noch ein bisschen besser zu begreifen, wie wir als Menschen so ticken und gestrickt sind, das würde mich sehr interessieren. Mhm. Also ich habe hier eine neue Frage. Wie sieht dein perfekter Sonntagabend aus?
Da sind wir jetzt gespannt.
Versuch es mir mal vorzustellen, wie er möglicherweise aussieht. Also wahrscheinlich wird häufiger als du möchtest Arbeit auch am Sonntagabend anfallen, vermute ich mal. Deswegen könnte ich mir vorstellen, perfekt ist es vielleicht schon irgendwie für dich, weil du deinen Beruf gern machst, aber, oder das unterstelle ich jetzt aus allem, was ich schon weiß, so ein bisschen Ausgleich an der Stelle Sonntagabend ist wahrscheinlich auch in deinem Sinne. Also einfach mal auf der Terrasse sitzen, den Sonnenuntergang bewundern oder noch einen schönen Abendspaziergang machen. Einfach ein bisschen... Nee? Okay. Also scheine ich nicht ins Schwarze getroffen zu haben. Ich bin gespannt.
Wie schaut aus denn perfekter Sonntagabend?
Vor der Sonnenuntergang brauche ich nicht den Sonntagabend.
Ah, den gibt es immer.
Das habe ich viele. Ich habe dir schon Bilder gezeigt, die auch dokumentiere dann. Weil die gibt es bei uns so toll auf der Weide, wenn man draußen unterwegs ist. Ganz toll. Sonntagabend ist Arbeit, ist einfach nochmal auf der Weide nach der Tiere gucken.
Mhm. Wie jeden Tag, wahrscheinlich Wasser jeden Abend, ist. Oder?
Aber so der Traumsonntagabend, den gibt es eigentlich so gar nicht.
Gibt es für dich eigentlich sowas wie Sonntag? Also, weil der klassische, der Bürohengst hätte ja jetzt quasi seinen Arbeitsablauf Montag bis Freitag und dann hoch die Hände Wochenende, Freitag machen wir früher Schluss und dann haben wir Wochenende. Und ich hätte jetzt gesagt, meistens selbstständige Landwirtschaft, alles so andere Geschichten.
Das Tagesgeschäft hat man.
Eben, weil das ist wochentagsunabhängig, oder?
Das ist wochentagsunabhängig. Sicher, man fährt am Sonntag Kohlhülle oder sonstige Sachen. Das ist nett. Das heißt, wir gehen dann auch mal der Eisess auf dem Naturparktag.
Also schon mal einen Ausflug.
Hin und wieder, ja.
Das heißt, ihr wisst, welcher Wochentag ist. Also ich vergesse das zum Beispiel gern mal.
Nein, das wissen wir. Okay. So, was ist... Was haben wir deiner Meinung nach gemeinsam?
Also wohlgemerkt, was denkt Barbara, was ihr beide gemeinsam habt?
Ja. Das haben wir ja vorhin in der Einleitung gesagt. Wir haben beide, dass wir uns fürs Land eigentlich interessiert. Für das, was mit der Gemeinde passiert. Für das, wie die Nachhaltigkeitskonzepte von der Kommune und auch nicht bloß Kommune, sondern im Allgemeinen weitergelebt wird. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der eigentlich ursprünglich aus dem Waldbau kommt. Im Wald nicht mehr entnehmen, wie jährlich nachwächst, ist irgendwann ein Schlagwort geworden, wo vielseitig eingesetzt wird. Das sagt mittlerweile alles nachhaltig.
Auch wenn es das nicht ist, gell?
Wenn es auch gar nicht so richtig was damit zum Tor hat. Ja, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, was das anbelangt. Vielleicht mit anderen Gedankenansätzen und natürlich auch mit anderen
Zugängen. Ne?
Zugänge, so. Ja, wie wir groß geworden sind, was wir für einen Bezug zum Land haben.
Ja, aber stimmt, wäre die Frage, von wo kommst du ursprünglich?
Ja, ich würde jetzt auch gerade darauf einsteigen. Also ich komme vom Land. Also was heißt vom Land? Ne? Was ist Land? Aus dem ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz. Ne? Und also richtig vom Dorf letztendlich. Und wollte damals immer weg. Ne? Also nach dem Abitur sofort nichts wie weg in die Stadt. Und je älter ich wurde und je länger ich in der Stadt gelebt habe, umso deutlicher wurde mir, dass mir so ein bisschen Freiraum um mich rum wirklich fehlt. Also dass das so das Grün mir zu wenig ist, was ich in Kornwestheim zum Schluss noch um mich rum hatte. Und dann ist auch der Entschluss gefallen, dass wir hier rausziehen, was ich überhaupt nicht bereut habe. Also ich habe im Prinzip so ein bisschen schließt sich der Kreis von diesem vom Land kommen und immer weiter weg von Stuttgart raus sich bewegen und jetzt einfach so alle Augen, Ohren und alles offen habe für das, was so um mich rum ist und ja, im Prinzip wahrnehmen, was hier unschätzbaren Wert hat. Also Silke, du hast es ja, ich weiß nicht, wer, ich glaube, einer von euch beiden hat es am Anfang ja angesprochen. Also die Kulturlandschaft zusammen mit diesen ganzen Gewässern, die wir hier haben, ne, die Weißach mit den Zuflüssen, das ist ja so ein hoher Wert, dass es einfach notwendig ist, sich darauf mal einen Blick zu werfen, sich zu fragen, was ist es für uns wert hier in der Gemeinde und wie soll das in Zukunft weitergehen? Und das ist, glaube ich, der Bogen, also auch das Verbindende letztendlich, zusätzlich eben zu diesem besiedelten Bereich, den Außenbereich genauer anzugucken, wie der eigentlich aussieht.
Den habe ich tagtäglich, diesen Außenbereich, ja. Der ja eigentlich auch nicht von den Leuten entstanden ist, sondern durch die Landwirtschaft geschaffen worden ist, der
auch geprägt, Kulturraum, oder?
So. Auch geprägt, wo man wieder, was ich vorhin gesagt, mit der CO2, Landwirtschaft, Fleisch, wo ich dann schon wieder in dem Punkt bin, was machen wir mit diese Wiesen und Weiden, wenn die nicht mehr zur Fleischproduktion benutzt werden und das wieder verbuscht, verwildert, dann ist es nicht mehr der schöne Lebensraum, wo man hin. Das muss man sich auch immer ganz klar vor Augen führen. Die Kulturlandschaft ist von der Landwirtschaft erschaffen worden und heute wollen viele in diesem Bereich mitreden. Bei uns sehr stark geprägt, wenn man heute sagen wir Biodiversität dazu, zu unserer Streuobstwiese, was wir im Weißacher Tal viele haben, auch alles mit viel Arbeit erschaffen. Man sieht es jetzt in deine Jahre, in deine trockenen Jahre, wo viele alte Bäume gehen, was das früher vor ein Aufwand war, bis die Bäume, wo man noch das Wasser hat, von Hand austragen müssen, im trockenen Jahr, wo man noch nichts gehabt hat. Da ist dieser Lebensraum erschaffen worden, weil die Bäume sind ja alle, die Ältere jetzt Richtung 80 Jahre und noch älter, wo gerade in der Streuobstwiese abgehen. Und das ist etwas, das haben wir natürlich tagtäglich, wo sie sicher jetzt aus einem anderen Blickwinkel drauf schaut, wie ich. Weil jetzt standet im Herbst da und den voran also Wasseräpfel auflesen.
Aber ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für, was ist eigentlich nachhaltig. Ne? Also ich würde auch jetzt niemals dieses eine Argument CO2-Ausstoß zum Nonplusultra machen, sondern man muss sich ja überlegen, was alles für Faktoren wichtig sind, um dann zu sagen, in der Zukunft oder für die Zukunft wollen wir uns so und so aufstellen. Da wollen wir eigentlich hin. Also das ist unsere Vision von, bleiben wir mal bei Weißach, von Weißach und dem Umland. Und selbstverständlich sind die Streuobstwiesen so wichtig und haben so einen hohen Wert, dass man sich Gedanken machen muss, wie, mit welchen Mitteln ist es möglich, die in Zukunft auch zu erhalten. Wohl wissend, dass das, was früher mal war und wie es früher bewirtschaftet wurde, auf Dauer und für die Zukunft nicht möglich sein wird. Das heißt also, wird es zum Beispiel möglich sein, mehr Ehrenamtliche auch dafür zu gewinnen. Ne? Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man die Dinge von ganz vielen verschiedenen Seiten angucken muss, bevor man sagen kann, das ist jetzt die Lösung. Ne?
Ich glaube, mancher landwirtschaftliche Betrieb im Tal spricht von ein paar hundert Bäume, wo irgendwo drumherum bewirtschaftet, wo zum Versorgen sind, wo nachzupflanzen sind, je nachdem, wie es gemacht wird. Gerade habe ich schon gesagt, vor eigentlich bei noch vor ein Nuller, gell? Weil wenn du im Herbst nachher im konventionellen Bereich jetzt vor ein paar Euro die Äpfel abgibst, da hast du einen Stundenlohn.
Ja, brauchst gar nicht
rechnen. Vom Mindestlohn weg. Ja? Mhm. Ja. Und du hast ja nicht bloß die Äpfel, wo du auflässt, du hast ja, ja über die Pflege, du mähst um den Baum rum, mhm. was ja zusätzlich Arbeit ist. Mhm. Ich sage immer, wenn ihr freie Wiese habt, die mähe ich in kürzester Zeit, wenn ihr Baumwiese habt, ist ja das viel mehr Zeit, was dahinter steckt. Du musst nachher zusätzlich von Hand schaffen, weil aus der Bäume musst du rausreichen, wenn es richtig machst.
Ist da sowas eine Option, wie dass man Schafe oder Ziegen über die Streuobstwiese ein bisschen grasen lässt?
Wir haben unsere Rinder drauf.
Oder so? Aktuell. Die mähen schon was weg, oder?
Ja, die fressen alles weg. Aber du bist natürlich auch ständig Weide, wenn ich einen Stallausgang gebe, Futter ein und guck danach, wenn ich Weide habe, muss ich die Weide pflegen, muss unter Umständen nachpflegen, muss gucken, dass immer Wasser da ist, vor allem wenn es warm und trocken ist oder jetzt, wo es so trocken war. Du musst nachher dann gucken, haben die Tiere dann auch ausreichend Schatten?
Mhm.
Ist das ausreichend? Das sind alles so Themen, wo da dann auch für viele einfach nicht machbar ist. Das Weide ist ein zusätzlicher Aufwand, den dir ja niemand zahlt.
Mhm. Verstehen.
Und da wäre es einfach sinnvoller, man würde für die Produkte einen angemessenen Preis kriegen, wie dass es die Bevölkerung über welche Steuern. Und der Bauer kriegt nachher wieder einen Zuschuss.
Für das so 10 Formulare Ausfüllung.
So. Ja.
Das wird immer besser. Was ist dein wichtigstes Ziel für die nächsten 6 Monate? Ach, ich sag jetzt einfach mal, vielleicht ist dein wichtigstes Ziel, Beruf und Freizeit möglichst gut miteinander in Einklang zu bringen. Was ja viele eigentlich wollen und was nicht einfach ist.
Das ist sicher immer ein Ziel.
Mhm.
Nicht nur für die nächsten 6 Monate, sondern ist eigentlich ein grundsätzliches Ziel, denke ich, für die meisten Menschen, dass man das irgendwo bei dem Begriff Freizeit natürlich definierbar ist. was ist Freizeit?
Mhm.
Die freie Zeit, wo du morgens nach dem Stall hast bis zum nächsten, oder ist es tatsächlich ein freies Wochenende, was zum Beispiel mal ein Ziel wäre mit meiner Partnerin, einmal wenigstens 2 Tage vielleicht, also einmal irgendwo übernachten, weil das haben wir in den vielen Jahren, die wir zusammen sind, noch nicht geschafft, dass wir mal fortgehen miteinander, das wäre ein Ziel, aber das momentane Hauptziel ist, denke ich, dass man den Betrieb wieder momentan in eine Richtung bringt, wo auch wirtschaftlich was dabei rüberkommt, dass es für die nächste Generation auch noch einen Sinn macht, das weiter zu betreiben.
Mhm.
Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, ich kann es jetzt auch auslaufen lassen.
Aber mach's nicht.
Nee.
Darf ich noch nachfragen, so ein Milchautomat ist nicht wirklich was. Wir hatten es ja damals auch schon im Antrag drin, haben wir die Berliner nicht verstanden.
Du hast gesehen, was ein Milchautomat kostet?
Ja, deswegen hatten wir versucht, über Fördermittel sowas hinzukriegen.
Ich habe meine Tiere im Außenbereich.
Bist einfach zu weit weg.
Jemanden erfahren, um Milch zu kaufen, ist nicht wirtschaftlich, nicht wirtschaftlich darzustellen. Ja. Eine Investition von 15.000 Euro circa, ohne
Verlagerung. Da gibt es doch auch neue Vorschriften, haben doch die
Ursicht, was Wichtiges überlegt. Jetzt muss man ab 1. Januar muss auch einen Button ausdrücken.
Es wird nicht einfacher, so schlimmer.
Die sind noch teurer.
Es muss jetzt eine Waage drin sein und so, bla bla.
So ist es. Ist ja eigentlich auch wieder, wenn wir es klimapolitisch sehen, ja auch wieder Quatsch, wenn ich wegen dem Liter Milch
rausfahre
extra. Ja. Wenn ich dann rauslaufe oder mit dem Fahrrad fahre, ist ja alles. Aber wenn ich jetzt dann rausfahre von dem Ort, darf ich den Automat halt nicht aufstellen, dann müsste ich die Milch wieder pasteurisieren.
Mhm.
Da darf ich die Rohmilch, weil ich zu weit vom Standort weg ist, nicht verkaufen.
Ja, das ist
aber
wirklich, das ist doch schade. Ja, ist doch Hanebüchen halt, oder?
Das ist
auch wieder ein Nachhaltigkeitsthema. Was ist letztendlich, was spricht jetzt wirklich insgesamt in der Gesamtbilanz für so einen Automat und was spricht dagegen? Ne? Das ist.
Naja, aber prinzipiell ist ja, wenn du vor Ort Sachen verkonsumierst, ist immer das Beste im Prinzip. Ne?
Mhm.
Bloß die Frage ist, wie kannst du es vor Ort schaffen? Das ist das Problem.
Genau. Ja, weil es schade, es gibt eine super frische Milch, die von hier ist. Und
ja, wir könnten ja theoretisch aus dem Lieferservice machen, wie in den USA, da schmeißen ja die Flaschen
einfach die Haustür. Früher haben wir die Milch. Das ist aus dem Stall rausgekommen, hast die Milch aus der Kanne, der Leute ins Milchkännchen reingeleert
und das gut ist. Fertig, ja.
Aber da haben die ja kennengelernt, da war das gegenseitig, da hat jetzt keiner festgestellt, das ist genau ein Liter.
Das ist das Problem.
Und mit dieser und dieser Temperatur,
da ist
die Milch kuhwarm gewesen, sagen wir immer. Mhm. Und da haben wir viele Leute, die diese Milch im Ganzen getrunken haben, wo schon da gestanden sind, und
direkt
Milchkännchen raus, weil das ein ganz anderer Geschmack ist, wie wenn die Milch kalt ist.
Okay.
Und das haben wir ja bei vielen Sachen, dass sich die Aroma ganz anders entfaltet. Und so ist bei der Milch auch. Und natürlich sage ich, wer unsere Milch mit Weide und wenig Kraftfutter und so natürlich auch Omega-3-Fettsäure mehr drin durch die Weidehaltung, durchs Grünfutter, weil man ja nicht das ganze Jahr Silage füttert. Sicher auch besser, aber es ist halt schwierig von der Vermarktung her. Wir würden es gern machen, aber mit den ganzen Rahmenbedingungen, wo wir heute haben, ist es sehr schwierig.
Puh. Oh je.
Welche Eigenschaft anderer Menschen macht dich wahnsinnig?
Da muss ich mich jetzt wieder in dich reinversetzen.
Nee, er muss
gerade. Du musst dich
ganz einfach.
Ich kann
mich zurücklehnen.
Welche Eigenschaften? Ich sage jetzt mal Unpünktlichkeit.
Das ist so. Du kannst ruhig noch ein bisschen mehr nachdenken. Da habe ich Zeit, das mir zu überlegen, was ich dir dann darauf antworten kann.
Überhebliche Menschen machen dich sicher wahnsinnig. Da kannst du gar nicht damit.
Es geht in die Richtung, ja. Also was ich wirklich, womit ich, das ist mir in der letzten Zeit wirklich klar geworden, immer weniger gut umgehen kann, ist, wenn mir jemand etwas sagen möchte, wo ich selber eigentlich dann doch ein bisschen mehr weiß drüber. Und oft ist es ja so, man trifft sich, ne? Man kennt sich nicht und plötzlich kommt ein Thema auf und jemand fängt an, dich voll zu texten mit ganz viel zu irgendwas und du stehst da und denkst, und du überlegst dir dann oder ich überlege mir dann, will ich das jetzt kommentieren, richtigstellen, meine sich dazu sagen oder nicht? Und da sind wir dann ganz schnell bei schwierigeren Themen, die auch, glaube ich, damit zu tun haben, dass solche Sachen, wie ihr sie jetzt macht, total wichtig sind. Also, dass man im Gespräch bleibt miteinander und wirklich darauf achtet, dass man eben seine Toleranz nicht verliert, ne? Also, dass die Dinge, die einen dann auf die Palme bringen, nicht dazu führen, dass man dann sagt, boah, also damit will ich jetzt gar nichts zu tun haben, sondern dass man sich denkt, doch, es macht Sinn, darauf zu reagieren, zu sagen, was man denkt, eigentlich schon immer dabei zu bleiben, zu sagen, was man denkt und sich nicht zurückzuziehen.
Mhm.
Ich glaube, das ist echt wo man an sich arbeiten kann oder was mir so in letzter Zeit oft aufgefallen ist.
Es geht mir oft so, weil eigentlich
belehren dich alle, wie dein Job geht.
Große Teil der Bevölkerung ist ja Landwirt.
Oder Fußballtrainer.
Und Tierhalter, ja.
Naja, wissen alle,
wie es geht.
Ja, das ist ganz schlimm. Ja.
Und das ist manchmal
schwer auszuhalten. Was macht, also hast du inzwischen für dich eine Taktik, wie du damit umgehst, dass es dich nicht völlig wahnsinnig macht?
Eigentlich versuche mit deinen Leuten eigentlich immer fachliches Gespräch zu führen, soweit es fachlich sein kann.
Mhm.
Weil dann die vielleicht doch manchmal an ihre Grenze stoßen. Aber ich habe das erst heute wieder erlebt, wo man, dass jemand gesagt hat, wie man eigentlich Tiere zu halten hat.
Interessant.
Einatmen, ausatmen.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das echt nicht einfach ist, vor allen Dingen, weil es schon sehr geballt ist und jetzt auch schon sehr lange am Stück, dass alle immer ständig, dann liest man irgendwo einen Artikel und schon ist man der Profi für Landwirtschaft und wie das alles funktioniert.
Aber deswegen muss man, glaube ich, echt Räume der Begegnung schaffen, dass es einfach andere Ebenen gibt, wo man sich treffen kann und es vielleicht auf einer anderen Ebene auch mal ansprechen kann und sagen kann, hey, ne? Oder weißt du, da kann man das vielleicht anders. Das finde ich ganz wichtig. Und das geht, glaube ich, echt verloren, immer mehr verloren, diese Zeit, dass man sich Zeit nimmt, mal anders, an einem anderen Ort, ne, nochmal zu bleiben oder so. Ne? Alle rennen nach einer Veranstaltung weg. Dabei wäre es danach nochmal ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch manches wieder klarzustellen oder solche Sachen. Also, das fände ich, und den Raum sollte man sich eigentlich suchen.
zu dem, was sie macht, haben ja auch viele Gedankenansätze, ja?
Ja.
Und äußert die ja auch, wird man aber nicht ermaßen, ihre zu sagen, mhm. du musst das so oder so machen.
Ja,
sondern genau. wird halt meine,
ja.
meine Sichtweise, sagen wir, ein Stück weit einbringen.
Ja.
Und das kann man ja auch, ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand zu mir sagt, kennst du das auch so oder so, oder meinst du, das wäre für deine Tiere oder wäre für das Feld besser oder so. Da kann man ja immer drüber reden, aber so
ja, ja.
oberlehrerhaft schon ja. zutexten will.
Ich glaube, es ist ja immer ein Unterschied, ob man das eben als Frage formuliert oder als Nachfrage, weil einen das interessiert oder weil man da gerade drauf aufmerksam geworden ist, oder ob halt jemand kommt und dann eben einfach sagt, also das geht ja so und so und so und so. Das ist ja eine völlig andere
Ausgangssituation. Oder so geht gar nicht.
Ja, genau.
Aber so ich finde, das geht ja auch, der Respekt und Wertschätzung ist ja auch verloren gegangen.
Ja, das sind ganz einfache Themen, wenn ich mit den Leuten jetzt rumhängen muss, ob sie meine Tiere füttern darf, halt, ob sie ihre Ponys füttern müssen. Und sie kommen dann und sagen, ich habe auch schon Pferde gehabt und wir kennen das wohl, ich weiß, was das Pferd zum Fressen kriegen darf. Und dann muss ich sagen, gut, das ist aber ein Rehpony dahin. Ja, das kann im Schluss zum Tod führen. Oder letztes Jahr eine Kuh am Schluss auf der Weide eingeschläfert, weil jemand Äpfel zugefuttert hat und die Kuh hat nachher eine Schlundverstopfung gekriegt.
Ach du Scheiße.
Wir haben sie zwar retten können, aber später hat man sie doch eingeschläfert. Und dann sind alle Leute, wo wissen, wie du die Tiere zum Halter hast. Und das ist jetzt zu wenig Futter und das ist jetzt da zu wenig. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ein Rind am Tag säuft. Wir googeln, dass man das hinausbringt.
Ich wollte auch nicht falsch verstanden werden. Ne? Also mich bringt jetzt nicht immer auf die Palme, wenn jemand eine Meinung zu dem hat, was ich mache. Ne? Sondern tatsächlich, wie ihr es jetzt auch schon gesagt habt, es geht ja wirklich um den Ton, der die Musik macht. Also ist jemand komplett überzeugt aus irgendwelchen Gründen von dem, was er jetzt sagt, aber die Faktenbasis ist relativ dünn. Das ist eigentlich das, was ich schlimm finde. Ne? Wenn jemand denkt, er weiß es, aber wenn er ehrlich ist und genauer hinguckt, dann muss er einfach zugeben, er oder sie hat sich noch nicht wirklich richtig gründlich mit was beschäftigt. Und das ist was wir auch lernen müssen, glaube ich, ne? Dass man das voneinander unterscheiden kann. Also was ist eine Meinung und was ist aber ein Wissen aufgrund von langer Beschäftigung mit irgendwas. Und das gilt ja für alle Berufe und für alles eigentlich. Ne? Das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt wird es nochmal ganz schön persönlich hier. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Was hält dich bisher davon ab, es zu tun? Also ich greife jetzt das auf, was du eben gesagt hast. Der Urlaub, mal irgendwo hinfahren, mal irgendwo anders übernachten mit deiner Partnerin.
Gehört sicher dazu, aber das ist, sagen wir, schon ein Ziel. Träume, Visionen, das ist immer so eine ganz schwierige Sache. Zu träumen habe ich immer gesagt, du darfst nie aufhören zu träumen, denn wenn du aufhörst zu träumen, dann stirbst du. Es ist nochmal aus dem Film Flashdance, den ich glaube 1983 gesehen habe, hat sie das
in dieser Freizeit
gesagt. Ja. Und das ist eigentlich für mich schon eine Sache, wo ich immer sage, du musst Träume haben, aber immer so differenzieren zwischen Träume und Visionen und was ist wirklich umsetzbar und was ist nicht umsetzbar. Manche Träume, Fußballprofi zu werden, brauche ich irgendwie nicht davor träumen. Es gibt natürlich auch Träume über die 2 Tage hinaus. Ich war früher viel unterwegs.
Du hast auch viel gefeiert. Du hast auch viel gefeiert, habe ich mal gehört.
Ja, haben wir auch gemacht. Logisch.
Partyhase.
Kehr doch zum Label dazu.
Ja, man muss ja nicht
also ich sage auch immer, unsere Generation hat so eine tolle Zeit gelebt. Es ist vorwärts gegangen. Es war eigentlich immer ein Aufschwung da. Jetzt gerade, also ich weiß nicht, ob in der Generation jetzt wohlfühlen wird. Nee, ich habe natürlich auch durch das, dass ich unterwegs war, ein paar Sachen gesehen. Über die 2 Tage hinaus, wo ich eigentlich gerne mal noch mit meiner Partnerin
nachgegangen
machen würde. Zum einen Südfrankreich. Wo ganz toll ist, war ich viel mit dem Motorrad unterwegs. Das ganz große Ziel, wo ich zeigen will, kann ich nicht mehr machen. Da. Das ist nicht mehr umsetzbar.
Weil es noch mal gibt?
Doch, das gibt es schon noch. Aber ich weiß nicht, ob quer durch Australien mit dem Motorrad heute noch umsetzbar ist in meinem Alter. Ich glaube, da komme ich an meine Grenze körperlich. Ja,
gut, Australien ist schon...
Also in Deutschland gibt es keine jungen Motorradfahrer gefühlt. Also immer wenn die Helme absetzen, denkst du, ah ja, okay, alles.
Ich Generation.
Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn.
Ja, jetzt ist auch Familien,
also meine Generation.
Aber jetzt alle mit Heizung und allem Gedöns und ABS und was man so.
Ja, aber Träume ist eigentlich auch betrieblich, kommt dazu, den Betrieb wirklich so aufzustellen, dass er weitergeführt werden kann. Dass die Tochter von ihrer das weitermacht.
Will sie?
Momentan will sie.
Die also kleine die, oder die große?
Mittlere. Die mittlere, die hat jetzt auch von der Waldorfschule aus letztes Jahr Praktikum auf dem Heimlichbetrieb gemacht, im Allgäu.
Okay.
Das wäre nur so eine Vision, so ein Traum von uns.
Dass sie das wirklich dabei behält.
Aber das mit der Heumilch, also ohne Silage. Na, aber da ist halt nachher wieder, du hast mehr Kosten, solange die nicht zahlt werden. Und die Vermarktung vor Ort
sich die Umstände ändern,
ist halt, sehr schwer. Dann müsste das Ding noch ganz anders aufstellen. Dann muss nämlich die Wertschöpfung, das wäre eigentlich ein großes Ziel, die Wertschöpfung im Hof zu halten. Aber dann musst du mit der Milch mehr machen, wie nur die reine Milch. Dann musst du Joghurt und Käse machen. Und die Vermarktung von der Rinder, die Wertschöpfung einfach am Hof halten, wäre schon ein großer Traum. Aber Traum.
Hm.
Weil sehr schwierig zu machen, weil wir haben gerade vorher über die Rahmenbedingungen gesprochen. Mhm. Du gehst bei allem so wahnsinnig in Vorleistung. Du kannst nicht einfach jetzt einmal in der Küche ein halbes Jahr probieren, einen Käse zu machen und zu sehr schmeckt der Käse so leid auch. Kannst ihn verkaufen. Du musst wirklich gleich ins Große gehen. Weil sonst kannst du ihn ja nicht verkaufen.
Hm.
Und jetzt in Vorleistung zu gehen, weiß ich nicht, Käserei irgendwo Richtung 100. Da müssen nämlich jetzt einmal,
ja, das hat man dass
du so Räumlichkeiten hast, ja. Und dann feststellen zu müssen, du bringst es nicht in dieser Qualität oder in dieser Form, ne, dass Leute bereit sind, da ein Geld dafür auszugeben. Das ist halt sehr schwierig. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man einfach immer so einen Rahmen hat, wo man das im Kleinen probieren kann und probieren darf, auch die Vermarktung probieren darf, wo es nicht der sterile Raum sein muss. Und
eigentlich schon so, wie es eher früher war, oder? Da gab es einfach nicht so viele Verordnungen, die teuer waren einzuhalten, schlussendlich.
Klar. Ja, ein Ziel mal.
Ich muss sagen, das ist die letzte Frage.
Du findest heraus, dass dem gesamten Leben ein einziger Traum ist. Du kannst jetzt entscheiden, ob du aufwachst oder in deinem Traum weiterlebst. Was tust du?
Na.
Gott.
Jetzt sind wir echt beim Träumen angekommen, gell? Mhm. Ist doch schön so als Abschluss.
Du wachst nicht auf, du lebst deinen Traum weiter, weil du eigentlich mit dem, was du tust, soweit zufrieden bist. Wenn auch wenn man vielleicht noch was anderes halt studieren würde. Aber eigentlich lebst du diesen Traum weiter, weil wirtschaftlich kannst du davon leben, mit dem, was du tust. Dir geht es auch gut damit. Du bist da mit dem, was du eigentlich mit dem Land verbunden. Du kannst deine Ideale mit einbringen. Und deswegen, glaube ich, lebst du lieber den Traum weiter, wie dass du aufwachst und in der Scheiße kommst.
Ja, es trifft ziemlich gut. Also ich denke auch, ich würde mich nicht beklagen, so wie es jetzt geworden ist, über verschiedenste Umwege und Stationen und so weiter, die ich hinter mir habe. Aber schon, also wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist jetzt eine wünschenswerte Zukunft, dann ist es schon im Moment so, dass ich schon jeden Tag so ein bisschen schluck und denke mir, meine Güte, ne, was sind das für Nachrichten? Da denke ich dann schon manchmal, das ist jetzt kein schöner Traum, ne, wenn ich die Nachrichten einschalte und tatsächlich jeden Tag mir klar machen muss, auch beruflich ist es mir eh klar, aber auch durch die Medien, könnten wir jetzt wieder über Medien reden und wie die mit den Dingen umgehen. Mache ich aber jetzt nicht, aber mir einfach immer wieder reinziehe, okay, Ukraine-Krieg, Klimawandel, ganz viele Reformen und Veränderungen, die eigentlich notwendig sind und alles ist oder vieles ist seit langer Zeit auch nicht angepackt worden, dann wird man schon so ein bisschen Angst und Bange, was die Zukunft angeht. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem für mich so das Gefühl, ich kann ja was machen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich in das Hasenloch verkriechen müsste und warten, bis es vorbei ist, bis der Feind vorbei ist, sondern ich denke, man kann schon aus eigener Kraft viel bewegen und man muss auch im Kontakt bleiben. Also alleine kann man es natürlich nicht. Ne? Man muss halt irgendwie gucken, wie verbindet man sich dann auch tatsächlich mit anderen. Und das wird aber nicht einfacher, weil, also wir haben verschiedene Sachen heute schon angesprochen, gerade so dieses Thema, auf welcher Ebene versteht man sich? Und da habe ich dann schon manchmal die Sorge, dass die gemeinsame Basis vielleicht oft nicht da ist. Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt das, wovon wir alle überzeugt sind, dass die Sachen so und so sind. Also, das sind die Fakten, von denen gehen wir aus. Und darauf können wir auch für eine Zukunft überlegen, wie es weitergehen soll, sondern es tut sich so ein bisschen vervielfältigen, was alles so als richtig und wahr angesehen wird. Und das macht mir echt so ein bisschen Sorge. Und da frage ich mich manchmal, oje, oje, wann hört das auf? Eigentlich hatte ich noch nie so das Gefühl, dass die Zukunft so unsicher ist, allgemein gesprochen, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Also ich habe oft gedacht, zum Beispiel Obama wurde gewählt in den USA, ne? War für mich schon so der Punkt, wo ich dachte, jetzt passiert ganz viel, ne? Das bedeutet jetzt weltweit eine echte Verbesserung in Richtung Frieden etc. etc. etc., Klimaschutz und so weiter. Und jetzt, Jahre später, muss man sagen, boah, wie schnell das kippen kann, ist einfach Wahnsinn. Und von daher finde ich, ja genau, also was will ich sagen, das Empfinden, wie es einem persönlich geht und das, wie es aber sozusagen außerhalb, wie es in der Welt läuft, das passt nicht immer zusammen. Und da würde ich mich freuen, wenn man da mehr, ja, wenn es einem gelingen würde, es besser zusammenzubringen. Verstehst du mich?
Ja, das ist ja... Wir sind ja hier nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Welt. Deswegen haben wir viele Sachen ja gar keinen Einfluss. Du siehst, du hast ja gerade gesagt, Klima zum Beispiel. Und als erstes wollte ich eigentlich sagen, was wäre, wenn du am Wochenende jetzt zum Beispiel die Medien nicht auf dich hereinkommen lassen würdest, schon mal einfach einmal sagen, ein Freitag, ja. So, jetzt bleibt
Glotze aus.
Ich mache es selber auch, ja. Aber so die Überlegung, in unserer Jugend, wir sind wahrscheinlich, das ist ja das jünger wie, aber ist jetzt egal. Wir haben die ganzen Medieneinflüsse gar nicht so stark gehabt. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn ein Sack Reis in China umhagelt,
egal.
Das ist egal. Heute hast du, egal wo was auf der Welt passiert, ist sofort in unsere Medien. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Mhm. Das ist aber auch so viele Medieneinflüsse. Und wenn man das Handy in die Hand nimmt, dann sind da auch noch Nachrichten und Sachen drauf. Und wenn man sich also hier in meinem Bekannterkreis mittlerweile auch ganz viele Leute, die sagen, ich habe kein Fernsehen mehr, weil mir ist das einfach zu viele Einflüsse, wo da auf den einprasselt, wo einfach die da miteinander auseinandersetzen muss. Und was ist heute noch vollkommen wahr, was ist nicht wahr? Mhm. Die Medienlandschaft ist sehr schwierig. Mhm. Das zu entschlüsseln, was da nachher wie und was ist. Und weil im Klimabereich sagen wir, wir sind halt jetzt so klein. Wir können vor uns selber schon machen, was wir für richtig empfinden. Aber ich glaube nicht, dass sich heute der Chines von mir sagen lässt, ihr lebt jetzt weiter wie seither, ihr dürft jetzt nicht mehr Schweinefleisch essen, ihr dürft keine Autos fahren, weil mit eurer wahnsinnigen Bevölkerungszahl macht das mit dem Klima noch viel mehr, wenn wir 80 Millionen Deutsche, da schwätzen wir von 1,3 Milliarden, sind es glaube ich mittlerweile oder so. Was hat mir gar nicht viel verändern können, mit dem, wie gerade unsere Politik global aufgestellt ist, sind da mittlerweile von den großen Auch in Brasilien ist ja keine große Veränderung mit dem Luna, wo man jetzt gehofft hat, die Regenwälder werden es nicht mehr so abgeholzt und so. Da haben wir gar keinen so großen Einfluss drauf, denke ich. Wir können unser Ding daheim machen. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Angst, auch was der Klimawandel anbetrifft. Ich meine, da haben wir die Kälterweinberge. Da ist mal Wein angebaut worden früher. Nun muss ja dort auch warm gewesen sein, dass dort einmal ein Wein gewachsen ist. Höchstens war einer, wo man wirklich nicht trinken konnte. Das hat man aber in verschiedenen Gebieten bei uns. Da hat man da gewisse Temperaturen, denke ich, auch braucht. Und ich denke, das ist immer ein bisschen so ein Wandel. Es ist jetzt gerade ein schnellerer Wandel, merken wir ja auch 2003, der trockene Sommer, dann hat es lang gedauert, bis wir wieder so einen trockenen Sommer geht hin. Die Häufigkeit ist gerade größer, die Verschiebung ist momentan da. Zum Teil sicher menschengemacht, zum Teil aber auch einfach aus meiner Sicht, einfach weil die Natur sich anders funktioniert, wie mir vielleicht denkt. Ich habe es nicht studiert oder irgendetwas, aber es ist einfach eine Sache, wo ich denke, dass die Natur sich selber irgendwo reguliert. Dass wir das gar nicht so beeinflussen können. Und ich denke auch, die Erde wird es immer geben, Menschheit vielleicht nicht mehr, aber die Erde wird es immer geben, weil die Natur sich selber.
Naja, wenn es uns loswerden will, dann wirft es uns halt raus aus der Erde. So.
Ich glaube, das ist jetzt ein neues Fass tatsächlich. Ne? Da müsste man tatsächlich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also ich denke schon, dass jetzt kommen wir halt dann dazu. Ne? Also was ist die Faktenlage und was ist das Gefühlte? Und von den Fakten her muss man einfach sehen, dass es tatsächlich also so einen extremen Zusammenhang gibt, wissenschaftlich nachgewiesen, zwischen der Zunahme des CO2-Gehaltes in der Luft und dem, was sich dann halt als Klimawandel dadurch ergibt, ne, und sich in den verschiedensten Weltregionen ja ganz unterschiedlich zeigt, sei es jetzt durch Dürre, Hitze, Brände oder Überschwemmungen, Überflutungen und so weiter und so fort. Also dass letztendlich das Wetter extremer wird, das ist ja nachgewiesen. Und das Problem ist, dass wir, glaube ich, nicht gut verstehen als Menschen alle zusammen, wie dieses System tatsächlich funktioniert. Ne? Also dass das selbst für Wissenschaftler ist es ja gar nicht nachzubilden in irgendeinem Modell. Ne?
Ist ein El Nino berechenbar?
Genau, also das heißt, das ist das Problem. Das heißt, es ist schwer zu greifen. Gleichzeitig gibt es Fakten, die man angucken kann. Und die Fakten zeigen eben dahin, dass wir dringend schon lang was hätten tun müssen. Und es passiert was, aber zu wenig. Wir sind zu langsam. Und deswegen, also da sehe ich halt einfach uns, geht Zeit verloren und du hast recht, es kann nicht ein einzelner Mensch jetzt sehr viele Veränderungen herbeiführen, aber er kann durch sein Verhalten, ich denke, das ist ja dein Thema auch, Silke, also indem er sozusagen andere mitnimmt, ins Boot nimmt, viele einzelne kleine Beispiele bringen viel. Und dann hat man auch noch die Möglichkeit, solange wir eine Demokratie haben und uns politisch auch engagieren können, dazu beizutragen, dass wir möglichst auf den Fakten basiert uns weiter unterhalten. Ne? Und ich glaube, das ist das, was da geht's mir eigentlich drum, dass man das versucht zu verstehen. Und da haben wir noch viel zu tun, glaube ich, im Gespräch miteinander. Dass nicht jeder so seine eigene Wahrheit sich baut.
Mhm. Ich meine, du kommst aus der Wissenschaft, sechs natürlich auf wissenschaftliche Fakten gestützt. Ich bin ein Bauchmensch. Ich verlasse mich, und das hat in vielem eigentlich auch so eintreten, wie vieles gesagt haben. Das ist ein momentan Thema. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen müssen, weil ich habe vor 10 Jahren oder so schon mal gesagt, wenn es bei uns auf der Welt, wie du siehst, ob immer alles drum und dran, wenn es bei uns auf der Welt mal wieder einen Krieg gibt, dann dreht sich es ums Wasser. Mhm. Habe ich gesagt. Jetzt habe ich mich eines Besseren belehren lassen müssen. ist aber für mich trotzdem immer wieder ein
ganz großes Thema. Aber das ist ja nicht, ist ja deswegen nicht falsch, das ist absolut richtig.
Ja, also und
das Thema ist doch auch und, da,
würde ich sagen,
oder?
Ja, absolut. Ja,
aber da ist wissenschaftlich begründet, ich sage das schon lange, aus
der Erfahrung raus auch. Ja.
Und ich tue mich mittlerweile mit manchen wissenschaftlichen Sachen schwer. Ich meine, ganz klar, wir haben die Erwärmung vom Meer, was nachher wieder ausmacht, das, was nach oben verdunstet, was wieder zu einer stärkeren Regenfälle je nach Region führt. Das sind viele Zusammenhänge, aber wie wir es gerade gesagt haben, so richtig beeinflussen kannst du das gar nicht. Jetzt in El Nino können wir nicht beeinflussen. Wie jetzt verschiedene Wetterzonen sich, was früher einfach über uns gezogen sind, halt bei uns einfach halt machen, 4 Wochen und es zieht gar nicht mehr weiter, sondern es dreht sich da irgendwo. Ich weiß nicht, ob wir das noch beeinflussen können. Ob es vielleicht früher gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber die globale Erwärmung haben wir, da spielen viele Faktoren ein.
Du, ich glaube, das Fazit, was man ziehen könnte, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass man versuchen sollte, jetzt das nicht als Katastrophenaussicht, ne, für die Zukunft zu sehen, sondern dass man sich einfach bemüht, dran zu bleiben, auch bereit, offen zu sein, dafür noch was dazuzulernen, jeder. Ne? Sowohl von ganz praktischen Erfahrungen wie auch von dem, was Wissenschaft nachweisen kann. Und dass man einfach versucht, sich nicht in so seine eigene selbstgebastelte Realität reinzubringen, sondern halt so, wie wir jetzt hier sind, im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, dann geht auch was voran. Also dann kann man auch was hinkriegen.
Ich glaube,
es ist auch
wichtig für unsere Kinder. Also ja. Ich glaube schon, dass wir haben wirklich, wie du gesagt hast, eine Jugend gehabt. Genial. Einfach genial, es war von allem alles da. Ja. Wir haben gar nichts eigentlich müssen und solche Sachen. Also Probleme gab es in dem Sinne ja auch nicht so. Aber ich glaube, die Generation, die jetzt nach uns kommt, das ist schon eine extreme Herausforderung. Also von daher finde ich schon, dass es wert ist, dass wir uns Gedanken machen. Bleiben wir im Gespräch und versuchen, jeder seinen Beitrag zu leisten, dass es untereinander auch ein gutes Miteinander ist und solche Sachen. Und viele leiden ja auch unter diesen Katastrophen oder so, ja. Also da finde ich schon einfach, das wäre schon, wäre es wert. Aber das meinst du mit Sicherheit auch, wird schon sicherlich ja, leistest ja auch deinen Beitrag dazu, also dafür keine
ganz
Frage.
Klar, aber wie gesagt, ganz klar im Gespräch bleiben, aber auch ganz klar, was sie gerade gesagt hat, nicht immer dieses totale Katastrophenszenario aufzubauen. Nee. Wenn wir jetzt nicht oder jetzt eine letzte Generation, das Leben geht weiter. Also ich habe jetzt, wie gesagt, keine Angst, dass das jetzt vorbei ist. Und dann brauchen wir solche Sachen nicht machen. Für mich unvorstellbar, wenn sich jetzt eine Mitte 20-jährige Frau sterilisieren lässt, weil sie sich die Kinder keine Kinder mehr.
Aber gleichzeitig müssen wir halt wahrnehmen und ernst nehmen, dass es diese Jugend oder diese junge Generation gibt, die sich zum Teil, nicht alle, aber zum Teil Sorgen macht. Und darauf muss man eine Antwort finden und einen Weg finden, sich damit zu beschäftigen.
Aber genau das habe ich vor 1983 auch schon gesagt. Oder für 85 habe ich auch schon gesagt, ich möchte in diese Welt keine Kinder reinsetzen. Dann habe ich aber Kinder kennengelernt, die Vierlinge, und dann habe ich es anders gesagt, weil Kinder können einem viel gäbe. Aber ich hatte damals auch schon die Gedanken, also ist auch nicht, ne? Also das war einfach für mich auch schon, wo ich gesagt habe, nee, also das so auch schon, also ist schon so. Und deswegen finde ich schon schön, wenn wir alle unseren Beitrag leisten können, dass es ein gutes Miteinander ist. Und ich glaube, dafür war jetzt auch diese Plattform gedacht und schön. Und wie gesagt, andere auch noch teilnehmen lassen können über die Aufzeichnung, die hoffentlich geklappt hat.
Schauen wir gleich.
Dann denke ich, das ist eine schöne Sache gewesen. Ich fand es wieder spannend, muss ich sagen.
Ja, schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid.
Genau,
auf jeden Fall.
Sehr,
und
sehr,
dass wir so schön miteinander sprechen.
Wie fandst du es als in der zweiten Reihe? Gell? Es ist einfach für uns als Außenstehende war das jetzt wirklich ein schönes Gespräch. Wirklich.
Ja.
Vielen Dank für euren Beitrag.
Ja, super. Vielen Dank euch.
Das war's fürs heutige Tee-Podcastle. Schön, dass du mit uns am Tisch gesessen bist. Wir hoffen, du konntest spüren, wie unsere Gäste denken und dir was für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit. Smüsi und Cody.